neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Corona-Spargel-Streik zur Situation rumänischer ArbeitsmigrantInnen in Deutschland. Wir senden einen Vortragsmitschnitt einer Veranstaltung der FAU Freiburg am 19. März 2024 in der Stadtbibliothek Freiburg. Die Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für die osteuropäischen EU-Länder seit 2011 bewirkte eine hohe Mobilität bei ArbeiterInnen, welche nun insbesondere in den Branchen Baugewerbe, Pflege, Lebensmittelindustrie und Logistik tätig sind. Im Vortrag ging es um die sozioökonomische Situation der WanderarbeiterInnen sowohl in Rumänien als auch in Deutschland und die Entstehungsgeschichte der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit als Projekt bestimmter Kapitalgruppen. An konkreten Beispielen wurden die Lebens- und Arbeitsbedingungen rumänischer ArbeiterInnen vorgestellt. Im Kontrast zu der angenommenen Machtlosigkeit in den von Ausbeutung geprägten Arbeitsverhältnissen werden Widerstandspraktiken nachgezeichnet. Der Referent forscht unter anderem im DFG-Projekt Rumänische WanderarbeiterInnen in der deutschen Baubranche am Institut für Sozialforschung und unterstützte 2020 als Übersetzer für die FAU den Arbeitskampf rumänischer ErntehelferInnen in Bonn-Bornheim. Er ist muttersprachlicher Rumäne und in Deutschland aufgewachsen.
Es sind einzelne Einblicke, es sind Einblicke teilweise aus der Forschungsarbeit, wo ich auch tätig bin, aber es sind auch Einblicke aus persönlichen Erfahrungen. Ich komme selber aus Rumänien und es sind auch Einblicke in die gewerkschaftliche Arbeit, die ich unterstützt habe. Was erwartet uns heute? Es sind drei Felder. Es ist einmal die Theorie, ein Einblick in das Arbeitsregime in der EU. Ich hoffe, es wird nicht allzu trocken. Es ist die Realität der Arbeiter und ArbeiterInnen, wohnen und arbeiten in Germania, also in Deutschland. Und dann soll es natürlich auch um die Praxis gehen und ein Einblick in die Widerstandspraktiken von den ArbeiterInnen. Ja, was ist die Theorie der Arbeitsregime? Was möchte ich in der Theorie des Arbeitsregimes in der EU vorstellen? Eine kurze Einführung in Definition, über wen reden wir, wie werden diese Berufe bezeichnet. Wie sieht die Arbeitsmigration in der EU aus? Also was ist der rechtliche Rahmen? Was ist die politische Ökonomie der Arbeitsmigration nach Deutschland? Und wie ist es genau in Werkverträgen zum Beispiel hier organisiert? Die EU-Wanderarbeiterkonvention besagt, dass Wanderarbeitnehmer jede Person erst einmal ist, die in einem Staat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht hat, eine Tätigkeit gegen Entgelt ausübt oder ausgeübt hat. Zum Beispiel SaisonarbeiterInnen sind dann Wanderarbeiternehmer, dessen Arbeit naturgemäß von saisonalen Bedingungen abhängig ist und daher nicht ganzjährig ausgeübt wird. In anderen Branchen zum Beispiel würden Expats, also sogenannten Experten, die einen multinationalen Konzern in ein anderes Land entsandt wird, auch als Wanderarbeiter erst einmal verstanden werden. Die relevanten Charakteristika sind eine weiträumige Trennung von Wohn- und Arbeitsort mit wirtschaftlichem Gefälle sowie also zwischen dem Wohn- und Arbeitsort und regelmäßigen Wechsel zwischen diesen beiden Orten, wobei meist die Angehörigen am Wohnort verbleiben, also wohnhaft sind. Im gewerkschaftsnahen Kontext, in gewerkschaftsnahen Debatten wurde der Begriff mobile ArbeiterInnen geprägt. Damit sind Arbeiter gemeint, die Landesgrenzen häufig überqueren oder überqueren können, wie zum Beispiel in der EU, wo halt in die Binnengrenzen keine großen Kontrollen unterliegen. Können mich eigentlich alle hören? Das will ich jetzt gar nicht. Okay. Insofern findet diese Arbeitsmigration in unterschiedlichen Formen und von verschiedenen Beschäftigungsgruppen statt. Das ist meist Thema der Arbeits- und Migrationssoziologie. Auch das Forschungsprojekt ist ein, wo ich tätig bin, ist ein arbeits- und migrationssoziologisches Projekt. Der Schwerpunkt heute wird aber ein anderer sein. Der Schwerpunkt wird Politökonomie sein, also die Gründe und Strukturen in der Wirtschaft für diese Arbeitsmigration, insbesondere nach Deutschland. Genau, auf dem europäischen Kontinent gibt es Wanderarbeit eigentlich schon sehr lange und seit dem Mittelalter, also im Mittelalter gab es schon SaisonarbeiterInnen, Bewegungen von Menschen, die für eine gewisse Zeit in einem anderen Land in der Landwirtschaft tätig waren. Die aktuelle Form in der EU oder in der Europäischen Wirtschaftsunion hat drei Grundpfeiler. Einmal der freie Verkehr von Personen, die sogenannte Arbeitnehmerinnenfreizügigkeit, der freie Verkehr von Kapital und Geld, der freie Verkehr von Gütern und von Dienstleistungen. Diese stellen den EU-Binnenmarkt dar. Und die Arbeitsmigration in der EU wird durch diese Arbeitnehmerinnenfreizügigkeit geregelt. Das beinhaltet einmal, jede Person, jeder EU-Bürger eines EU-Landes darf für 3 Monate, egal in welchem Land, sich aufhalten. Danach muss er folgende Voraussetzungen erfüllen. Er muss beschäftigt oder selbstständig in dem Land tätig sein oder muss Student und Auszubildender in seinem Heimatland sein. Studentin oder Auszubildende. Es müssen ausreichend Mittel für eine Krankenversicherung nachgewiesen werden, also es muss eine Krankenversicherungspflicht, und die Person muss daueraufenthaltsberechtigt sein. Das ist auch noch relativ wichtig in diesem Kontext. Der rechtliche Rahmen war natürlich nicht immer so. Wie ist man dahin gelangt? Nicht deutsche Staatsbürgerinnen erst einmal, die in Deutschland arbeiten wollen, und die Produzenten oder die KapitalbesitzerInnen, die diese Arbeitskräfte einstellen wollen, sind damit 2 Problemen konfrontiert. Einmal die arbeitsrechtliche Genehmigung von einer Arbeitsbehörde und die aufenthaltsrechtliche Genehmigung von einer Ausländerbehörde. Diese Regelungen sind unterliegen der Veränderung, der zeitlichen Veränderungen durch die unterschiedlichen Interessen verschiedener Fraktionen in einem Staat. Also ohne jetzt auf die Staatstheorie zu weit eingehen zu wollen, aber es gibt verschiedene Fraktionen, die da versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Im Zuge der Krise ab 1973 gab es ein sogenanntes Anwerbestopp gegenüber ArbeiterInnen aus anderen Ländern mit unterschiedlichen Ausnahmeregelungen, die dann natürlich in der Anwerbestopp-Ausnahmeverordnung geregelt waren, wo dann zum Beispiel die Bundesrepublik halt mit bilateralen Abkommen mit anderen Staaten dafür sorgt hat, dass eben in einem relativ bürokratischen Prozess die Menschen doch nach Deutschland kommen konnten zum Arbeiten. Von der Kapitalseite gab es aber das Interesse, diesen Prozess zu vereinfachen, also die zeitlich begrenzten Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse von 3 bis 6 Monaten zu verlängern, Ermöglichung, den Betrieb zu wechseln, etc. Das heißt, ab den 2000er Jahren kam es zu einem Liberalisierungsdruck, insbesondere seitens bestimmter Kapitalfraktionen, die sich eben durch dieses Zusammenwachsen der EU organisiert haben, um diese Gesetzesänderungen zu verändern oder diese Gesetzesveränderungen zu initiieren. Dementsprechend kam es 2004 mit der EU-Osterweiterung, beziehungsweise 2007 mit dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens, auch zu dieser EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit, die jedoch erst 7 Jahre, nachdem die Länder beigetreten sind, auch komplett eingeführt worden sind. Warum war das so? Andere, sowohl Kapitalfraktionen als auch andere Akteure wie Gewerkschaften, waren nicht daran interessiert, dass es zu einer Liberalisierung des Arbeitsmarktes kommt. Das heißt, dass eben die Leute, die Personen in der EU, überall in allen EU-Ländern arbeiten konnten. Die Regelung sah dann so aus, dass vor allem bei sozialversicherungspflichtigen Berufen es nicht möglich war, in diese Sektoren sozusagen, in diesem Teil des Arbeitsmarktes sollte eine Migration seitens zum Beispiel osteuropäischer ArbeiterInnen verhindert werden. während aber in der Landwirtschaft dies möglich war. Also in der Landwirtschaft war es schon seit den 90ern möglich, aus Polen, aus Rumänien, also auch wo sie noch nicht EU-Mitglieder waren, über diese bilateralen Abkommen einzuwandern. Das heißt, in jedem Sektor, je nachdem, was die Interessen der jeweiligen Kapitalfraktionen waren, zum Beispiel dann halt eben des Bauernverbandes, der die Interessen vertritt, gab es da unterschiedliche Regelungen. Diese Beschränkungen hatten aber zum Beispiel nicht den Effekt, dass insgesamt weniger Menschen aus Osteuropa beispielsweise nach Deutschland eingewandert sind. Wenn man das nämlich mit Großbritannien vergleicht, wo ein sehr liberalisiertes Arbeitsmarktregime vorgeherrscht hat, waren die Zahlen ungefähr gleich. Und die Wirtschaft in Großbritannien ist auch ungefähr ähnlich, ähnliche Bevölkerungszahl etc. Was hat das für Deutschland bedeutet? Für Deutschland hat es bedeutet, dass insbesondere die Gefahren der Ausbeutung und des prekären Lebens besonders hoch waren, weil es eben eine Aufteilung gab, eben migrantischer Beschäftigter aus Osteuropa, die aber nur in prekarisierten Berufen, also in nicht sozialversicherungspflichtigen Berufen, arbeiten durften. Es gab also meist zum Beispiel in der Industrie eine Stammbelegschaft und dann der Rest der Arbeit wurde das berühmte Outsourcen dann auf Beschäftigungsverhältnisse umgewälzt. Dann gab es eben, wie ich schon gesagt habe, diese veränderten Rahmenbedingungen. Wir haben einen höheren Wettbewerb in den gemeinsamen EU-Markt, wodurch also eben der Liberalisierungsdruck steigt, während also Gewerkschaften weiterhin für die Zugangsbeschränkungen waren, gab es von der Kapitalseite das Interesse, diese zu verringern. Wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel der Bauernverband, der halt ja im globalen Wettbewerb stand, im EU-Wettbewerb, aber auch im besonders harten EU-Wettbewerb, auch im globalen Wettbewerb. Dieser war besonders daran interessiert, günstige Arbeitskräfte aus Osteuropa zu bekommen, also dass sie die anwerben konnten. Es wurden immer mehr Regularien abgebaut, bis dann eben nach diesen 7 Jahren, nach dem EU-Beitritt, eine komplette Liberalisierung da war und wir ein arbeitsmarktorientiertes Migrationsregime hatten in der EU oder haben, was wir jetzt haben. Das heißt eben, dass Wanderarbeiterinnen aus den ärmeren, sogenannten ärmeren EU-Staaten, das heißt aus den EU-Staaten mit geringeren Löhnen, als kostengünstige Arbeitskräfte in prekäre und ausbeuterische Beschäftigungsverhältnisse nach Deutschland kamen. Kommen wir nun, wie sieht das genau in Deutschland aus, zu der Ökonomie der kommen wir zu diesen Gründen. Dieses Arbeitsmarktregime war deswegen daran so interessiert an den mobilen osteuropäischen ArbeiterInnen, um sie eben für ihre Ziele wie die Erhöhung der Profitrate, die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, die Just-in-Time-Fertigung etc. Einstellen zu können. Und das Ganze wurde geframed mit diesem Mythos der Freiwilligkeit. Naja, die Leute wollen ja da hinkommen und wollen nach Deutschland kommen. Die Menschen wollen ja hier mehr Geld verdienen etc. Dass natürlich da trotzdem in erster Linie das Profitinteresse hinterstand und nicht, dass die Menschen aus Rumänien, aus Bulgarien hier tolle Jobs bekommen. Ich glaube, das ist allen klar. Insgesamt kam es dann zu einer Umsetzung mittels sogenannter Subunternehmerketten, wo es dann eben keine direkten Verantwortlichen mehr gibt, weil die ArbeiterInnen von einem Subunternehmen zu einem anderen Subunternehmen ausgeliehen werden. Das sind dann Firmengeflechten von zahlreichen kleinen GmbHs, die dann eben punktuell einen bestimmten Auftrag bekommen und diese Aufträge ausführen. Es ist also keine Verantwortung mehr bei einem Hauptbetrieb, sondern dem Hauptbetrieb gehört zum Beispiel nur noch das Werk, während die ArbeiterInnen durch Subunternehmen dann entsandt werden. Warum wird das so umgesetzt? Staatliche Institutionen können dann keine Verstöße mehr so einfach nachverfolgen. Gewerkschaften können die ArbeiterInnen nicht mehr organisieren. Es gibt nicht mehr die große Stammbelegschaft in dem Unternehmen selbst, sondern es gibt die Belegschaft von zahlreichen kleinen Subunternehmen, die immer punktuell woanders in der Just-in-Time-Produktion, in der Ernte bei Saisonarbeit, in der Lieferung von Paketen etc. eingesetzt werden. Und es führt dann dazu so weit, dass die Arbeiter gar nicht mehr wissen, teilweise selbst, bei wem sie jetzt denn eigentlich eingestellt sind. Wer zahlt jetzt wirklich den Lohn, wer bekommt den Auftrag, wer ist eigentlich nur der Arbeiter, Arbeitsvermittler? Also da sind dann zahlreiche kleine Sub- und Subunternehmen, die alle versuchen, bei einem Auftrag ein Stück vom Kuchen zu bekommen und dadurch natürlich dann auch zum Beispiel keine sozialversicherungspflichtigen Jobverhältnisse, also dass die Menschen an den Minijobs etc. Angestellt sind und insgesamt eben ein Netz an unterschiedlichsten Firmen bestehen. Und diese Beschäftigungsverhältnisse, dazu zählen eben Leiharbeit. Das ist eine Arbeitnehmerüberlassung. Die Firma kümmert sich um alles und der Arbeiter wird dann in dem Betrieb überlassen. Es gibt Werksverträge, wo anstatt eines Arbeitsvertrags sich darauf einfach geeinigt wird, welche Leistung erbracht wird, zum Beispiel um Akkordlohn in der Landwirtschaft zu zahlen. Es gibt da die Möglichkeit von Scheinselbstständigkeiten. Da müssen Menschen dann oder ArbeiterInnen hier ein Gewerbe anmelden, werden dann engagiert, müssen aber als Selbstständige dann selbstständig ihre Sozialversicherung und Krankenversicherungsbeiträge bezahlen, sodass also die Arbeitgebenden sozusagen diese Beiträge sich einsparen. Es gibt die Form der EntsendearbeiterInnen, das heißt, die Leute werden in Rumänien eingestellt bei einer Firma und werden dann für einen kurzen Zeitraum nach Deutschland entsandt, bekommen rumänischen Lohn ausgezahlt, weil sie sind ja offiziell in Rumänien angestellt und kommen dann immer wieder kurzzeitig zurück. Also dann, da sprechen wir von 2, 3, 4 Wochen. Sie kommen in einem Bus nach hier, müssen in einem Werk arbeiten und werden dann wieder zurückgeschickt, sind aber so immer in Rumänien eingestellt, obwohl sie eigentlich durchgehend in Deutschland arbeiten. SaisonarbeiterInnen hatte ich auch schon genannt. All diese Arbeitsverhältnisse oder Beschäftigungsverhältnisse unterliegen unterschiedlichster rechtlicher Regelungen. Genau, bitte, wenn es geht, auch dazu keine Fragen stellen. Ich bin kein Jurist oder vielleicht gibt es ja jemanden, der mehr dazu weiß, wie genau dort die gesetzlichen Regelungen sind. Was ist wichtig? Das System baut darauf eben, dass es so komplex ist, dass die Leute nicht wissen, wo sie eigentlich angestellt wird, dass eine Organisierung extrem schwierig ist und dass sich letztendlich halt auch niemand wehrt, weil niemand so lange irgendwo ist, um sich zu organisieren. Das war jetzt alles sehr abstrakt, deswegen verdeutliche ich das jetzt anhand von drei Branchen, wie halt eben dieses Arbeiten und Leben in Germania, in Deutschland aussieht. Ich zeige euch das an der Fleischwirtschaft, der Pflegebranche und des Baugewerbes. Hier gibt es ja in den verschiedenen Branchen unterschiedliche Produktion, also sei es jetzt, ob es jetzt in der industriellen Landwirtschaft, in der industriellen Lebensmittelverarbeitung ist, sei es jetzt, ob es in der Bauwirtschaft ist, etc. Meist ist dort, kann man sagen, ein Generalunternehmer, dem gehört zum Beispiel eine Fabrik, der hat ein Bauprojekt, etc. Und dieser hat dann verschiedene Tätigkeiten zu vergeben, also von jemandem, der das Fleisch auseinandernimmt, über die Ernte, über was auch immer. Diese Tätigkeit wird vertraglich geregelt, an eine Vermittlerfirma gegeben. Diese Vermittlerfirma kümmert sich darum, eine Firma, ein Subunternehmen zu finden, was die Arbeiter einstellt. Das, was die Arbeiter einstellt, stellt vielleicht nur die eBay-Kleinanzeigen-Anzeige. Darauf melden sich die Arbeiter. Diese werden wiederum woanders. Also das ist so ein komplexes Geflecht, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wer wen eigentlich bezahlt, wie viel Geld wohin fließt, dass während der Auftrag vergeben wird, die GmbH Insolvenz anmeldet, dann eine neue, dann teilweise halt eben auf EU-Recht organisierte Firmen, dass man Finanzströme, Kapitalströme kaum verfolgen kann, dass Lohnströme kaum verfolgt werden können, dass der Staat zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Rolle des Staates reden, gar nicht weiß, wer eigentlich wo gemeldet ist und arbeitet. Ist die Person jetzt in Rumänien gemeldet? Ist die Person in Rumänien angestellt? Also diese Liberalisierung des Arbeitsmarktes oder eine Nicht-Liberalisierung eines Arbeitsmarktes, was ich ja eben beschrieben hatte, mit sehr bürokratisch, jemand muss sich melden bei der Ausländerbehörde, muss eine Arbeitsgenehmigung beantragen etc., führt halt dazu, dass so ein komplexes Netz an Unternehmen entstehen kann, die alle für irgendeine Tätigkeit bezahlt werden und die alle irgendwen für irgendeine Tätigkeit bezahlt wird, dass man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wohin welche Geldströme gehen. Das bedeutet im Endeffekt eine Liberalisierung eines Arbeitsmarktes auf transnationaler, also auf EU-Ebene. Also die Fleischwirtschaft umfasst hier alles von der Schlachtung, Zerlegung, Verpackung bis Verkauf. Und da ist die Unterscheidung zwischen Fleischhandwerk, das sind meistens kleinere Betriebe mit 1 bis 50 Mitarbeitern, und der Fleischindustrie, da sind über 50 Mitarbeitern. Und das Verblüffende ist hier daran, dass Deutschland in der Fleischwirtschaft ein Nettoexporteur geworden ist. Und diese Exporte, also 14% der produzierten Fleischmenge gehen in den Export, werden vor allem von den großen Unternehmen Tönnies, Vion, Westfleisch und Danish Crown getätigt. Und diese Exporte in meistens anderen EU-Staaten gelingt durch massives Drücken der Produktionskosten in Deutschland. Also eine in Dänemark zum Beispiel sind die Arbeitskosten fast doppelt so hoch. Und es gab seitens Belgien eine Beschwerde bei den EU-Wettbewerbsverhütern, weil Deutschland einfach mit seinen Gesetzen so eine Dumpinglöhne ermöglicht, dass andere Produzentinnen, andere Kapitalfraktionen in der EU nicht mithalten konnten. Und das wird ermöglicht durch massenhafte Werksverträge mit osteuropäischen Arbeitskräften, sodass halt eben auch der Kern der Wertschöpfung, also des gesamten Arbeitsprozesses, durch solche Werksverträge geregelt ist. Das heißt, die ArbeiterInnen werden oder das Unternehmen bekommt den Auftrag über einen bestimmten Produktionsschritt und über zum Beispiel 6 Monate oder 3 Monate und stellt dann nur für diesen einen Produktionsschritt ArbeiterInnen ein und stellt sie dann wieder neu ein oder entlässt sie oder schickt sie in ein anderes Werk. Das heißt, es gibt in dem Sinne gar keine Stammbelegschaft mehr in so einem Fleischindustriewerk. Bis zur Einführung des Mindestlohns waren Löhne von 2 bis 4 Euro Standard. Selbstverpflichtungen der Industrie haben nichts geändert. 16-Stunden-Schichten sind an der Tagesordnung, Akkordarbeit. Bei der Verletzung in den Maschinen werden keine Ärzte geholt, sondern die Leute werden ins Krankenhaus gebracht, also und dann gesagt, okay, du hast dich zu Hause beim Fleischschneiden verletzt, damit halt eben nicht der Arbeitgeber dafür aufkommen muss für die Kosten. Das ist politisch gewollt, also eine Studie des Arbeitsministeriums NRWs hat klar festgestellt, dass es überall zu illegalen Lohnabzügen kommt, dass bei den Transporten von den Unterkünften zu den Werken viel zu viel Geld verlangt wird, dass die Menschen die Arbeiter in Schutzausrüstungen selber bezahlen müssen, dass es keine Pausen gibt, keine Urlaubszahlung und dass es zum Beispiel nach der Kündigung einfach zu einer Einbehaltung des Lohnes kommt. Seitens der SPD wurde versucht, dagegen anzukommen, damals noch in der Zeit in der Großen Koalition, weil es war ja auch Corona, die in der Presse, die großen Corona-Ausbrüche in den Fleischwerken in NRW. Genau, wirklich verbessert hat sich da nicht so viel. In einem anderen Sektor, in der Pflegebranche, da ist es wichtig, zwischen zwei Sektoren sozusagen zu unterscheiden, nämlich dem formellen und dem informellen Pflegebereich. Es kann auch noch bei den Berufsfeldern unterschieden werden. Das ist Gesundheitskrankenpflege und die Altenpflege. Die Zuwanderungsbewegungen sind auf 3 Arten möglich. Einmal das erste von dem formellen Sektor eines Entsendelandes in den formellen Sektor Deutschlands, also in einem formellen Arbeitsverhältnis mit den entsprechenden Ausbildungen, Zertifikaten etc. Das ist in der EU mehr oder weniger möglich. von dem formellen in dem informellen Sektor. Das ist insbesondere bei Nicht-EU-AusländerInnen der Fall und bei vielen Menschen aus dem Westbalkan, also aus dem ehemaligen Jugoslawien, den Ländern, den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, wo die Zertifikate nicht anerkannt werden, die dann eben als teilweise Ärztinnen entweder als Krankenpfleger arbeiten, das wäre dann noch immer im formellen Sektor, oder halt eben informell arbeiten müssen. Und der dritte Fall ist im informellen Sektor. Der informelle Sektor ist nicht von offiziellen Statistiken erfasst. Das ist Teil, es ist ein Schattenmarkt in dem Sinne. Deswegen gibt es auch belastbare Zahlen nur für den formellen Sektor. Die Tätigkeiten können in dem Sinne dieselben sein, aber der formelle Pflegesektor, zum Beispiel in der Altenpflege, wäre ein offizielles angemeldetes Altenpflegenheim, wo die Leute halt angestellt sind und sozialversicherungspflichtig erfasst sind, während der informelle Sektor zum Beispiel die Pflege zu Hause durch eine ambulante Pflegefirma, wo dann aber eben zum Beispiel nur als Hilfstätigkeit auf 450 oder auf Minijobs-Basis angemeldet wird, aber es sich um eine 24-Stunden-Pflege handelt. Also es ist nicht ein formelles Beschäftigungsverhältnis, was eben auch der Tätigkeit, der geleisteten Tätigkeit entspricht. Genau, und deswegen steht auch die Altenpflege eher beim informellen Sektor, weil das halt eben der klassische Fall ist von der Hausbetreuung, von der Hauspflege, die nicht erfasst wird, die sogenannte auch halt illegalisierte Arbeit, Schwarzarbeit, ja, während eben Gesundheitskrankenpflege in Krankenhäusern meist halt als formeller Sektor gesehen wird. Oder, ja. Aufgrund der sehr bürokratischen Regelungen in Deutschland und dass eben so schwer ist, Zertifikate anzuerkennen, ist im internationalen Vergleich der Anteil migrantischer Arbeitskräfte in diesem Bereich eher gering. Also wir reden 2010 betrugen die Zahlen 5%, während in Deutschland, während in der Schweiz und in Großbritannien sie zwischen 18% und 12% betrug. Insbesondere ein Anstieg ließ sich nach der EU-Osterweiterung erkennen. Also im formellen Sektor kam es zu 40% Anstieg aus den Ländern der EU-Osterweiterung. Und das wurde auch in einer sogenannten Fachkräftesicherungsstrategie der Bundesregierung forciert, also ab 2011, um die Hürden dieser Anerkennung zu verringern, weil man natürlich auch irgendwie als ein Staat, der die Gesellschaft, die diesen Sektor organisieren muss, kein Interesse daran hat, dass irgendwie Ärztinnen in der Pflege daheim arbeiten, wenn überall irgendwie in den Krankenhäusern händeringend Ärzte gebraucht werden. Mittlerweile ist es auch einfacher geworden, aber wenn man nicht aus dem Nicht-EU-Ausland stammt, ist es noch immer sehr, sehr schwierig, sich die Zertifikate anerkennen zu lassen. Umgekehrt aus dem EU-Ausland, also ich kenne es auch selber von Verwandten, die aus Rumänien Medizin studiert haben, kommt man schon sehr einfach nach Deutschland. Aber trotzdem ist es einfacher, zum Beispiel in die Schweiz zu gehen. Und viele gehen in die Schweiz, obwohl es die Schweiz ja nicht in dem Sinne in der EU ist, etc. Also da spielt einfach Bürokratie, deutsche Bürokratie mit rein. Dass diese Regelungen eben sehr komplex sind, dass die Anerkennung der ganzen Zeugnisse etc. noch immer schwierig ist. Genau, wie ist diese Arbeitsrealität in den sogenannten Schattenmarkt? Da gibt es halt Studien, die das versuchen zu schätzen. Insgesamt glaubt man, dass ungefähr 500.000 Menschen in diesem Markt arbeiten, wovon 200.000 in dem Sinne komplett illegal arbeiten, also illegalisiert sind, keinerlei rechtlichen Schutz genießen, nicht angemeldet sind etc. Auch hier die Ausnutzung der EU-Entsenderichtlinien und Scheinselbstständigkeit besonders beliebt. Also eine deutsche Vermittlerfirma hat einen Auftrag, arbeitet mit einer osteuropäischen Vermittlungsfirma. Diese werben die Arbeitskräfte an. In Deutschland bezahlt diese Firma 2.000-2.500 Euro pro Monat, wobei dann eben nur die Hälfte an die ArbeiterInnen aus Polen, an die Pflegekraft aus Rumänien ausbezahlt wird, weil eben für die Vermittlung so viel einbehalten wird, weil eben in der bei der durch die EU entsende Arbeit die Person in Rumänien eingestellt wird und nur nach rumänischen Löhnen eingezahlt werden muss. Es müssen geringere Sozialversicherungsbeiträge in osteuropäischen Ländern bezahlt werden, etc. Teilweise handelt es sich hier um 24-Stunden-Pflege. Dabei ist das Problem, dass diese Menschen starker Isolation, also die Pfleger, PflegerInnen sind starker häuslicher Isolation ausgesetzt. Man kann sie dadurch nur sehr, sehr schwer erreichen, sehr schwer beraten, ganz zu schweigen von organisieren. Es entsteht ein extremes persönliches Abhängigkeitsverhältnis, gerade eben in der alten Pflege etc. Das macht diesen Pflegesektor so besonders und ich habe ihn auch deswegen reingetan, auch wenn es jetzt nicht meine Hauptarbeit zum Beispiel dazu ist, weil er eben sich komplett anders, weil er eben sich sehr stark unterscheidet von den industrialisierten Sektoren, also industrielle Landwirtschaft, Produktion, Baugewerbe etc. Also diese Isolierung auch in Interviews, in Projekten, gerade eben in der häuslichen Altenpflege, macht die Arbeit nochmal besonders belastend und nochmal besonders ausbeuterisch auch. Baugewerbe. Hier haben wir in Deutschland eine boomende Bauwirtschaft. Wir haben ungefähr 10% des BIPs sind in Bau, des Bruttoinlandsproduktes sind in Bauvorhaben. Gerade eben, obwohl wir hier Tarifverträge, Mindestlöhne, auch eine gute gewerkschaftliche Organisierung haben, haben wir trotzdem sehr starke Ausbeutungsverhältnissen. Das liegt unter anderem durch die Prägung von Kleinstunternehmen, also Unternehmen mit weniger als 10 MitarbeiterInnen im Baugewerbe, durch die besonders langen Ketten an Subunternehmen. Also ich komme aus Frankfurt, wenn dort ein, muss nicht mal unbedingt ein Wolkenkratzer sein, wenn dort ein größeres Bauprojekt ist, da sind hunderte Firmen dran beteiligt. Da wird für jeden Auftrag für das Betongießen von einem Teil eine eigene Firma, für das Flechten der Eisen, Inga wird eine eigene Firma, die Verschalung, da sind Ketten an Subunternehmen, da gibt es überhaupt gar keinen Überblick seitens des Generalunternehmers. Die gewerkschaftliche Organisierung an sich ist, das hatte ich vielleicht missverständlich dargestellt, ist von der Prozentzahl her relativ gering, dafür ist aber die Verhandlungsmacht bei Streiks relativ groß. Also gerade so Baustellen lassen sich sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach bestreiken, dass da reißt schon, dass einige die Fahrerinnen der Betonmischer einfach den Schlüssel wegwerfen und dann steht die Baustelle still. Also dort ist die Verhandlungsmacht eben sehr hoch. Gleichzeitig hast du aber ist auch diese Kleinstunternehmen ermöglichen, dass man dann eben sehr schnell sagt, okay, dieses Unternehmen wird vom Auftrag entbunden, wir schauen, wer den Beton liefert oder wer das die Eisen flechtet. So. Die Arbeitsrealität sieht auch da so aus, dass die Leute 10 bis 12, dass die Arbeiter in 10 bis 12 Stunden arbeiten, dass es um die Umgehung von Tarifverträgen stattfindet, dass teilweise jeden Tag auf einer anderen Baustelle gearbeitet werden muss, da es ist besonders leicht, dort Sozialabgaben zu betrügen. Sozialabgabenbetrug bedeutet also, es gibt seitens der Arbeitgeber Verpflichtungen für Krankenversicherungen, für Renten, für Urlaubsgeld, Gelder an die Sozialkasse Bau, die Soka Bau, abzuführen. Wenn dann zum Beispiel auf das Beispiel komme ich dann gleich nochmal, die ArbeiterInnen keinen Urlaub nehmen, kann man sich eben als Arbeitgeber, die Arbeitgeber können dann die ArbeiterInnen als im Urlaub anmelden, bekommen dann das Urlaubsgeld, dabei arbeiten die ArbeiterInnen eigentlich ganz normal weiter und dann hat man 2.500 Euro den ArbeiterInnen geprellt an Urlaubsgeld, was ihnen eigentlich zur Verfügung stehen würde, was man ihnen ja dann, wenn der Arbeiter den Urlaub nicht nimmt, am Ende des Jahres auszahlen muss. Womit kann man noch sehr viel Geld verdienen, sage ich jetzt mal, mit Unterbringung in Massenunterkünften, wo die Miete dann direkt vom Gehalt abgezogen wird. Also ein Unternehmer mietet in der Nähe der Baustelle Stunden Hotels, eine Unterkunft. Gerade in Regionen, wo viel gebaut wird, gibt es alte Arbeiterunterkünfte in der Nähe von Industrieanlagen. Die wird dann gemietet und dann wird für die Vermittlung Geld verlangt, die man sagt den Subunternehmern, das kostet so und so viel für deine 10 MitarbeiterInnen, sagen wir 300 Euro für ein 4-Personen-Zimmer. Die Subunternehmen sagen, okay, das kostet 350 Euro, die du mir bezahlen musst. Ach, du musst es mir nicht bezahlen, wir nehmen es direkt von deinem Gehalt, dann hast du weniger Stress und wir weniger. Das sind natürlich auch alles illegale Machenschaften, aber ja, das ist die Realität. Dazu ein Beispiel, wie eine so Arbeiterunterkunft im Ruhrgebiet aussieht. Es ist eine ehemalige Unterkunft eines Stahlwerkes und dort sind mehrere hundert ArbeiterInnen untergebracht mit 2 bis 4 Männern pro Zimmer. Es sind mehrere Arbeiter, eine Frauen. Es gibt Gemeinschaftsräume, wo dann eben gekocht wird, meistens auf den Fluren. Es gibt einen Unterkunftssupermarkt dort, wo man dann rumänische Produkte kaufen kann. Es gibt keine Mietverträge, aber es gibt eine offizielle Meldeschrift. Diese offizielle Meldeschrift ist relativ wichtig, damit halt eben die Post kommen kann. Der Postservice muss aber auch extra bezahlt werden, damit man sich nicht die Briefe einfach aus einer Kiste selbstständig raussuchen muss. Briefe, das meint damit hier Briefe von den Krankenversicherungen, Briefe von der Sozialkasse Bau, Briefe vom Arbeitsamt. Insgesamt braucht man einfach eine Meldeanschrift in Deutschland. Darauf gehe ich dann auch nochmal im Detail mit ein paar Bildern ein, wie die Arbeitsrealität in der Landwirtschaft aussieht. Wie ist das Arbeitsverständnis der ArbeiterInnen? Das heißt, wie ordnen diese ArbeiterInnen ihre Arbeit, manche sprechen von Sklavenarbeit, eigentlich für sich ein? Und dort haben wir 4 Kategorien. Es gibt die sogenannte Intellegere, das ist eine bindende mündliche Vereinbarung, die Arbeiter mit ihrem Arbeitgeber, mit dem Besitzer des Handwerksunternehmens treffen. Und die gilt. Und die gilt zwar auch nämlich unabhängig von rechtlichen Regelungen. Wir waren auch in Rumänien und haben dort dann mit den Arbeitern und mit der Familie geredet. Und gerade eben in ländlichen Gegenden, Subsistenzwirtschaft geprägt, beruht das Verhältnis in der Dorfgemeinschaft auf eben solchen Vereinbarungen. Du hilfst mir bei der Ernte, ich helfe dir bei den Tieren. Du hilfst mir beim Decken des Daches, ich helfe dir bei der Reparatur des Autos. Und das sind Verständnisse von Arbeit, die sehr stark eingeprägt sind. Umgekehrt gibt es aber auch das Gegenbeispiel. Da steht, nur am Venit in Germania, pentru vacanze. Ich bin nicht nach Deutschland gekommen für Urlaub und ich bin nach Deutschland gekommen für das Einkommen. Viele Arbeiter haben lange in Südeuropa gearbeitet, weil Rumänisch, eine romanische Sprache, sehr ähnlich mit dem Italienischen, sehr ähnlich mit dem Spanischen ist. Als dann im Zuge der Krise 2008 die Bautätigkeit drastisch abgenommen hat, sind die Personen dann nach Deutschland gekommen und sind jetzt teilweise seit 10 Jahren in Deutschland. Und wenn ich mit denen rede und sage, Deutschland ist nicht deren Ding. Die würden viel lieber nach Spanien, wieder in Spanien sein, aber sind die Löhne so schlecht im Vergleich, dass sie kein Interesse dran haben. Wie verstehen andere Arbeiter in ihrer Arbeit? Sie verstehen es als eine Identität, eine maskuline Identität des hart arbeitenden Bauarbeiters, des Schwerstarbeiters. Es sind häufig Menschen aus deren Gebieten der ehemaligen Schwerindustrie in Rumänien. Dort gibt es eine starke, verwurzelte Tradition eben des Industriearbeiters. Diese Schwerindustrie ist im Zuge der 90er und 2000er Jahre geschlossen worden, weil sie eben nicht mehr wettbewerbsfähig war. Und diese Männer, die sagen von sich aus, sie arbeiten nur auf dem Bau. Sie sind stolze Betongießer, sie sind stolze Eisenflechter. Sie haben kein Interesse daran, eine weniger körperlich anstrengende Tätigkeit zu machen. So. Viele sind auch ganz bewusst nur an großen Bauprojekten, weil sie eben nicht das Interesse daran haben, in beim Bau einzelner Häuser etc., sondern weil sie große Fabrikhallen, Bürotürme etc. bauen wollen. Was sehr ein ähnliches Motiv ist der Arbeit, ist es die, das Arbeitsverständnis Arbeits als Normalität. Jeder Mensch muss arbeiten. Es kommt in der Baubranche oft dazu, dass die Leute sich verletzen, dass sie Unfälle haben, schwere Unfälle auch. Wenn ich da mit Arbeitern spreche und sage, warum sie zum Beispiel nicht in Deutschland bleiben während ihrer Verletzung, weil sie ja, wenn sie angemeldet sind, Krankengeld etc. bekommen, dann ja, was soll ich denn in Deutschland? Ich bin ja hier nicht tätig, ich kann hier nichts machen. In Rumänien kann ich ein bisschen auf dem Feld helfen, in Rumänien kann ich ein bisschen nach den Tieren gucken, dort kann ich im Dorf etwas helfen. Und dort ist ein ja, sehr starker Arbeitsethos verwurzelt. Männer, die dann dauerhaft nicht mehr im Bau arbeiten konnten, wechseln dann teilweise in die Landwirtschaft, in die Saisonarbeit, weil sie eben sagen, das ist meine, ja, meine Berufung als Mensch zu arbeiten. Das war ein Einblick ein bisschen in so das Arbeitsverständnis der Arbeiter. Kommen wir zum letzten Teil, zu der Praxis. Arbeitskämpfe und Widerstand. Wie sieht versteckter Widerstand aus? Versteckter Widerstand fängt schon mit banalen Sachen an, denn offener Widerstand können sich viele nicht leisten. Es besteht die Gefahr, arbeitslos zu werden, kein Geld zu erhalten. Man steht unter hohem Druck, Geld nach Hause, nach Rumänien zu schicken. Die Kinder wollen studieren. Man hat zum Beispiel ein Haus gebaut, einen Kredit für ein Auto aufgenommen. Und sie kennen teilweise ihre Rechte nicht. Das heißt, dieser verdeckte Widerstand fängt schon damit an, sich darüber zu informieren, gewerkschaftliche Beratungsprojekte aufzusuchen und versuchen für die Rechte erst einmal nicht unbedingt offen einzutreten, aber zu schauen, wie kann man auch andere organisieren und sich auszutauschen. Der Wechsel eines Arbeitsverhältnisses wird von vielen Arbeitern auch als Widerstandstätigkeit verstanden, wo man dann eben auf so Listen schreibt, okay, bei dem ist besonders ausbeuterisch, da wollen wir nicht arbeiten. Dann gibt es ein Beispiel, was ich nennen kann, oft geben Arbeitgeber, wenn sie das Konto einrichten, hier in Deutschland zwei Karten, also zwei EC-Karten, sodass sie selber Geld abheben können. Und Arbeiter lassen dann diese Karte sperren am Ende des Monats und heben das gesamte Geld mit dem Personalausweis ab und wechseln dann, ziehen in eine andere Stadt, gehen dann weg, damit der Arbeitgeber sozusagen nicht weiterhin das Geld von dem Konto klauen kann. Es gibt aber natürlich auch offenen Widerstand, wobei auch hier die Grenze fließend ist. Also um die Löhne auszuzahlen, wenn die Löhne nicht in bar ausbezahlt werden, muss ein Konto eingerichtet werden, aber auf dieses Konto hat auch der Arbeitgeber Zugriff. Er eröffnet es für Sie. Der Arbeitgeber sagt dann, okay, Sie verstehen ja Sie verstehen kein Deutsch in dem Fall. Der Arbeitgeber lässt sich eine Vollmacht unterschreiben zur Kontoeröffnung. Vielleicht begleitet er auch den Arbeitern, lässt sich zwei Karten ausstellen und zieht dann oder gibt dem Arbeiter auch gar keine Karte und zieht dann eben Geld von diesem Konto ab oder sagt dann, guck mal, ich habe hier zwei Karten, damit du die Miete bei mir bezahlen kannst oder ich kümmere mich um die Überweisung für die Miete für dich und nimmt dann da mehr Geld weg. Und das zu verhindern, kann der Arbeiter mit seinem Perso, das Konto ist ja auf seinen Namen, solange es auf seinen Namen läuft, die Karten sperren lassen und sich das Geld mittels des Personalausweises ausbezahlen. Vielleicht, das will ich nicht erwähnen, viele Ausbeutungsaspekte laufen darauf, dass die ArbeiterInnen die Sprache nicht können. Sie können kein Deutsch, sie wissen nicht, was die rechtliche Regelung ist. ArbeiterInnen haben hier Gerichtsverfahren, weil in ihrem Namen eine GmbH eröffnet wird, mit einem Notar, wo der Arbeitgeber ihnen gesagt hat, nein, das ist nur der Arbeitsvertrag. Du musst hier 3 Arbeitsverträge mit Stempel alles bezahlen. Dabei geht es um eine GmbH, die auf den Namen des Arbeiter läuft. Dieser Arbeiter weiß dann nicht, dass er sozusagen bei dem Arbeitsauftrag 10 Personen angestellt hat. Der Arbeitgeber bekommt das Geld von dem Generalunternehmer, von wem auch immer, macht vielleicht sogar den Auftrag, entrichtet dann aber keine Lohnnebenkosten und geht dann mit dem Geld, mit den Löhnen der Arbeiter und mit den Sozialversicherungsbeiträgen, hebt die ab, verschwindet und dann ist hier ein rumänischer Arbeiter, auf den diese GmbH angemeldet wurde, ist mit einem riesigen Prozess konfrontiert, wo dann erstmal ein Übersetzer gebraucht wird, wo man dann erstmal mit dem Anwälten überhaupt nachvollziehen muss, was ist denn da eigentlich passiert, weil das sind rechtsgültige Dokumente, also da ist ein Notar, der das unterschrieben hat, der teilweise selber gar nicht weiß, warum der dann auch nicht die Fragen stellt, die man eigentlich als Notar stellen sollte, der vielleicht in irgendeiner Form auch selbst da zwielichtiger ist.
Genau.
Naja, wenn der Arbeitgeber ihm einen Übersetzer bringt, übersetzt er auch vielleicht nur das, was der Arbeitgeber will, dass übersetzt wird. Also wir reden hier von, ich glaube, das erwähne ich auch noch später, von wirklich auch teilweise sehr kriminellen Strukturen, gerade im Baugewerbe, wo es dann auch eben um Waschen von Geldern etc. geht. Und wo dann eben diese Gründung der GmbH etc. auf dubiose Art und Weise geschieht. Wir waren aber beim Widerstand, also das war dieser Trick gegen Lohnbetrug, den ich meinte, Beratungen aufsuchen etc. Offener Widerstand, Rechtsmittel, Prozesse, Sabotageakte, gerade auch im Baugewerbe von kleineren Bauprojekten, wo dann eben halt der Häuslebauer, sage ich jetzt mal, sich weigert zu bezahlen, kann das Bauvorhaben, kann die, weiß nicht, das gefließte Bad etc. auch wieder einfach zerstört werden. Man kann LKWs den Schlüssel wegwerfen. Es gibt die Möglichkeit des Streikes. Und der Risikofaktor ist natürlich der Arbeitsplatzverlust. Dafür da ist halt die Frage eben, wie mobil sind die Beschäftigten, wie einfach ist es, einen neuen Job, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Und wie ich ja schon erwähnt habe, diese Möglichkeiten unterscheiden sich sehr stark in der Branche. Also im Pflegebereich ist es viel, viel schwieriger. Wie sah der Widerstand jetzt in Bonn-Bornheim aus? Das war im Mai 2020 an einem Spargel- und Erdbeerfeld, also ein Spargel- und Erdbeerbetrieb mit mehreren Feldern. Die Arbeit besteht dann darin, auf den Knien diese Erdbeeren zu pflücken in diesen Tunneln, wo dann so 40 bis 50 Grad herrschen und das dann halt eben 6 Stunden morgens, 6 Stunden nachmittags. Also harte körperliche Arbeit. Ähnlich beim Spargel, hier sieht man etwas sehr Besonderes, nämlich eine Maschine, ich weiß nicht, zumindest war es damals sehr besonders, meinten die Arbeiter, dass sie eben so eine Maschine in diesem Werk hatten. Und in diesem Betrieb kam es zu einem Streik, der gestartet ist, weil die ArbeiterInnen keinen Lohn mehr ausbezahlt bekommen sollten und dann auch nach Hause geschickt oder angewiesen wurden, wieder abzureisen. Es war in Corona, in der Hochphase von der ersten Corona-Welle. Die Leute sollten nach Hause geschickt werden, nachdem sie erst vor einem Monat mit deutschen Charterflugzeugen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aus Rumänien nach Deutschland eingeflogen worden sind. Die Grenzen waren ja zu und der Bauernverband hat sehr lange lobbyiert, sodass es zu einer Sonderregelung kam und 80.000 Rumäninnen für die Frühlingsernte eingeflogen. Beziehungsweise dann wurden auch die Grenzen geöffnet, aber es wurden Leute eingeflogen auch. Genau, es kam dann eben zu dem Gerücht, dass dieser Betrieb geschlossen werden sollte und dass halt kein Lohn mehr gezahlt wird. Und dieser wilde Streik erweckte dann die Aufmerksamkeit der FAU und der FAU-Ortsgruppe Bonn, also der Freien ArbeiterInnen. Und sie fragte dann in den Strukturen, in den RW nach, ob es die Möglichkeit gibt zu übersetzen. Ob es rumänischsprachige Menschen gibt, die da übersetzen könnten, um diesen Streik zu organisieren und auch vielleicht rechtlich beizustehen. Und so bin auch ich dann dahin gekommen. Die ArbeiterInnen an sich hatten noch nie die Erfahrung gemacht, dass sich da eben so fremde Menschen, sage ich jetzt mal, für ihr Schicksal interessieren und schon gar nicht, dass sie bei einem Arbeitskampf Unterstützung erhalten. Die Forderungen waren, dass eben die Löhne ausgezahlt werden sollten. Das stellte sich als ziemlich schwierig heraus, weil der Betrieb seit Anfang des Jahres insolvent war, also dieser Spargelbetrieb, und unter der Zwangsverwaltung eines Insolvenzverwalters stand, der dann entschieden hatte, dass sich die Ernte nicht mehr lohnen würde. Ja, was ist dann dabei rumgekommen? Dabei rumgekommen ist, dass einige der ArbeiterInnen gesagt haben, dass sie nach Rumänien zurückreisen werden und auf das Geld erst einmal verzichten, weil es war nicht möglich, dort eine Auszahlung zu organisieren. Manche ArbeiterInnen haben sich neue Jobs gesucht. Dann Arbeitsvermittler waren fast genauso schnell wie die FAU da an dem ersten Tag, um eben diese ArbeiterInnen an neue Felder, an neue Betriebe zu vermitteln. Viele ArbeiterInnen sind dann zu der FAU gekommen und haben darum gebeten, dass man sich halt eben die Arbeitsverträge anschaut, die Betriebe anschaut etc. Also das ist ein klarer Erfolg dieser Organisation des Widerstands, dass sich eben die ArbeiterInnen über ihre Rechte bewusst geworden sind. Es gab dann ein Gerichtsverfahren, wo sich dann geeinigt wurde und wo das dann auch zu einer Auszahlung von, ich glaube, knapp 1.800 Euro pro Arbeiter geeinigt wurde nach einem Jahr. Das schlug Wellen bis nach England, meine ich. Das war in England ein Arbeitskampf von ArbeiterInnen aus Bonn-Bornheim, die dann eben, als die Bedingungen so schlecht waren, die Menschen der FAU Bonn nochmal angeschrieben haben, diese dann in Kontakt vermittelt haben und dort dann auch einen Streik organisiert haben. Und ja, auch auf Seite der AktivistInnen, glaube ich, wurde viel gelernt, gerade wie viel man erreichen kann, wenn man ideologische Gräben bei den Gruppen untereinander, irgendwelche dogmatischen Vorstellungen auch überwindet, wie man eben halt die ArbeiterInnen nicht paternalistisch behandelt, sondern als eigenständige Subjekte, die politische Handlungsmacht haben, ehrliche Debatten führen, was kann man erreichen, was kann man auf so Feldern 20 Kilometer von Bonn entfernt Mitte Mai erreichen an einem Wochenende, was möchte man, was möchten eigentlich die ArbeiterInnen. Und das zeigt dann halt eben, dass man auch durch Druck auf Gewerkschaften, wie dann die IG BAU und ähnliches, Veränderungen in deren Strukturen bewirken kann, sodass sie eben zum Beispiel Mitgliedschaften für mobile ArbeiterInnen über 2-3 Monate anbieten, sodass sie eben einfache Mitgliedschaften für nur juristische Beratungen, für einfache in dem Sinne, aber wo man nur eben eine juristische Vertretung, Prozesse für einzelne, um einzelne Arbeitsprozesse zu führen. Es kann ein Druck auf die Gesetzgeber entstehen durch die mediale Präsenz. Und ja, das ist auch etwas, was weiterhin verfolgt werden sollte. Also Arbeitskämpfe, wo man sie mitbekommt, zu unterstützen, hinzugehen, die Erfahrungen, die man vielleicht als irgendwie aktivistisch tätige Person gesammelt hat, in Öffentlichkeitsarbeit, in finanziellen Support organisieren, in juristischen Interventionen, diese Erfahrungen auch weiterzugeben, um den Menschen zu helfen für die Zeit, wo sie hier in Deutschland sind, wo sie hier arbeiten. Dankeschön.
Corona-Spargelstreik zur Situation rumänischer ArbeitsmigrantInnen in Deutschland. Ihr hörtet einen Vortrag vom 19. März 2024. Der Referent ist Sozialforscher und als Übersetzer war er auch in direktem Kontakt mit rumänischen ErntehelferInnen während eines Arbeitskampfs in Bonn-Bornheim 2020. Die Veranstaltung wurde organisiert von der FAU Freiburg. Wir haben den Mitschnitt leicht gekürzt.